Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, Herr, wie wahr ist dieses Lied, Herr, wir sind geborgen, umgeben von deiner Güte, von dem, was du von Geburt an schon vorher für uns getan hast. Du hast uns angesehen, als wir noch im Bauch unserer Mutter waren. Du hast jeden Tag unseres Lebens gesehen. Herr, dass wir leben, jetzt noch nicht sterben, alles das haben wir deiner Güte zu verdanken. Herr, unsere Worte reichen nicht aus, dir den Dank, die Ehre zu geben, die dir gebührt, Herr Jesus. Wir freuen uns an dir, Herr, und bitten dich, Herr, dass du uns wirklich begegnest durch dein lebendiges Wort. Rede du zu uns und mach dich uns groß und führe du uns vor Augen, Herr. Herr, dass das, was wir hören, was du zu uns sagst, uns auch in der nächsten Woche prägt im Alltag, allen Begegnungen, die wir haben, Herr Jesus, dass, Herr, es ein Spiegel ist dessen, Herr, dass wir dir heute Morgen begegnet sind. Amen. Amen. Es ist ja noch Januar, obwohl man den Eindruck hat, ja, die Hälfte des Jahres ist schon fast wieder um, aber trotzdem lohnt es sich am Anfang des Jahres auch nochmal, sich zu überlegen, ja, wie ist man denn in dieses Jahr gestartet, auch nach dem letzten Jahr, wie es euch persönlich geht. Ich habe jetzt neulich in einem Artikel gelesen, wo jemand erzählt, der auch häufig in der Welt rumreist, wie er den Eindruck hat, nach vielen Reisen in der ganzen Welt, wie groß der Unterschied ist, als er dann nach Deutschland gekommen ist. Er sagte, eine tiefe Lähmung liegt über unserem Land, eine tiefe Unzufriedenheit. Im Vergleich zu all dem, was er gesehen hat, er war in Israel, wo ja wirklich Schlimmes passiert ist, er war in Afrika, aber so eine Depression, auch in den Herzen und in den Gesichtern schaut, wie er das in Deutschland erlebt, hat er das nirgendwo auf der Welt gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, ob du diese allgemeine Müdigkeit vielleicht auch in deinem Herzen hast, ob es dir ähnlich geht. Zumindest in dem Psalm 71, der ja uns heute sozusagen Gründe legt, vor allem in die Verse 15 und 16. Ich habe jetzt den Vers 14 auch nochmal hinzugenommen. Aber in dem ganzen Psalm, da geht es eigentlich auch darum, dass ich bin überzeugt, dass es David ist, obwohl er jetzt am Anfang nicht genannt wird, dass er davon spricht, wie er unter Druck ist. Er spricht von Feinden, er spricht vom Alter und all dem, was dann auch damit zusammenhängt. Und man kann sagen, er ist unter Druck. Vers 9 und 8 spricht er eben von dem Alter, spricht auch in Vers 18, wir haben es eben auch gehört von Martin, er spricht davon, dass seine Kräfte schwinden und vielleicht der ein oder andere ist auch hier unter uns, der das auch sagt. Vielleicht vor 5 Jahren, da konnte ich noch mehr, da war ich noch fitter. Selbst ich mit meinen 57 Jahren merke das. Vieles läuft nicht mehr so rund in meinem Leben. Und man merkt, dass man dann auch da an dieser Stelle unter Druck steht. Und wenn dann auch noch Feinde von außen und innen kommen, dann wird es noch schwieriger. Vor allem dann, wenn nicht nur äußerlich Leute sagen, Gott hat dich verlassen, Vers 11 wird das nämlich beschrieben, dass diese Feinde, die einem das Leben in Anführungsstrichen zur Hölle machen, sehr wahrscheinlich im Fall von David war das am Ende seines Lebens, wo ja sein eigener Sohn Absalom gegen ihn rebelliert hat und wo das man kann das nachlesen, im 2. Samuel-Buch, dann auch von Leuten von außen dann an ihn rangekommen sind, zum Beispiel ein Nachkomme von Saul, der sagt, jetzt kriegst du es sozusagen ausgewischt, was du meiner Familie angetan hast, jetzt geht's rund in Anführungsstrichen. Davon spricht meines Erachtens dann Vers 11, du bist jetzt verlassen, hast keinen Retter mehr, ist auf dem Rückzug, ein wichtigster Berater, Ahitofel, hat ihn auch verlassen, also es geht irgendwie bergab und er hat nur noch Feinde um sich, fast nur noch, Vers 4 spricht davon, Hand der Gottlosen, Ungerechte, Gewalttätige und Vers 10 auch von Feinden, die ihm das Leben zur Hölle machen. Und vielleicht erlebst du das auch. Wenn man sagt, deine Kräfte schwinden, dann der äußere Druck und dann der innere Druck, der dann natürlich auch aufkommt angesichts dessen, was man mitbekommt und die Umstände, in denen man sich befindet. Und dann ist die Frage, wie gehst du dann damit um? Das ist ja der Punkt. Lässt du dich von ihnen, den Umständen prägen und dann eben auch von den Gefühlen, die aufgrund dieser Umstände in dir aufkommen? Oder machst du es wie David? Das finde ich schon sehr eindrücklich, wie er das hier in diesem Text beschreibt. Es beginnt mit Vers 14, ich aber, das ist immer eine Wendung, ein Signalwort, wenn das aber vorkommt, ich aber will harren und zwar beständig und all dein Lob vermehren. Harren ist ein tolles Wort, wie ich finde. Ich finde, das muss man jetzt auch nicht irgendwie versuchen, ein bisschen Neudeutsch zu übertragen. Es ist, wie ich finde, ein tolles Wort, ein intensives Warten, Aushalten einer Situation, dass man sich nicht von den Umständen und auch von seinen Gefühlen, von Schmerz, wird also in vielen Situationen auch benutzt im Alten Testament, wo Leute Schmerz empfinden, wo sie sich in einer Not befinden und wo man dann sich eben von den Umständen nicht prägen lässt, sondern dranbleibt, mit Geduld, mit Ausdauer. Und das ist zumindest, wie ich finde, und das halten wir mal erstmal fest, schon etwas, wo wir uns vielleicht auch Dinge mitnehmen können, was David hier macht. Er sagt, ich aber will mich eben nicht von meinen Umständen und auch nicht von meinen Gefühlen, die dann aufgrund dieser Umstände in mir aufkommen, bestimmen lassen, sondern, wie ich finde, sehr schön, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Invictus, es geht nach einer wahren Geschichte, wo der zentrale Punkt natürlich Rugby ist, wo die Südafrikaner zum ersten Mal Rugby-Weltmeister waren. Aber es gibt eine sehr interessante Begebenheit in diesem Film, wo Mandela dem Captain der Rugby-Mannschaft sein Gefängnis zeigt und was ihm geholfen hat, 20 Jahre nicht zu verzweifeln, sich nicht in Bitterkeit und in Hass zu ergehen. Und er zitiert dann ein Gedicht, das ihm Kraft gegeben hat, was von einem alten englischen Dichter stammt. Und das endet mit dem Satz, und das finde ich schon sehr beachtenswert, ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele. Und das finde ich persönlich schon mal beachtenswert, dass man sagt, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich ergehe mich nicht in meiner Opferhaltung, sondern ich übernehme Verantwortung. Ich bin verantwortlich für mein Leben, nicht die anderen, auch nicht die Umstände. Aber reicht das? Ich schaffe das. Ich nehme mein Leben in die Hand. Bleibt unser David da hängen? Eben nicht. Denn das, was am Anfang steht, ich aber will beständig harren, geht ja weiter. Er sagt dann weiter, und dein Lob vermehren. Wer ist denn dein? Und da gehen wir direkt an den Anfang unseres Psalmes. Wie beginnt nämlich dieser Psalm auch ähnlich wie viele andere Psalmen auch von David, wo er deutlich macht, was der Grund seines Handelns und seines Lebens ist. Vers 1, bei dir habe ich mich geborgen, bei dir, Herr, ist meisten Übersetzungen wird Herr genannt, aber das ist der Name Gottes, Jahwe. Der lebendige Gott ist nicht ein Gott von seinen Vätern, sondern er macht immer deutlich, es ist mein Gott, bei dem bin ich geborgen und auch jetzt in diesen schlimmen Situationen, die ich erlebe, bei ihm berge ich mich. Und warum verlässt er sich auf diesen Gott? Warum hofft er auf ihn? Und was bewegt ihn letztlich, eben diesen Gott zu loben? Das ist ja dieser innere Zusammenhang. Er hat auf ihn und er lobt ihn. zweimal mit unserem Text betont seine Gerechtigkeit. Und das ist auch nicht nur in diesem Vers, sondern es zieht den ganzen Psalm wie ein roter Faden. Der Begriff der Gerechtigkeit direkt am Anfang, auch in Vers 2, in deiner Gerechtigkeit rette mich und befreie mich. Und dann auch in Vers 24 sozusagen als Klammer um den ganzen Psalm, ja, auch meine Zunge soll von deiner Gerechtigkeit reden, den ganzen Tag. Gott ist der Gerechte, der es richtig macht, so wie es auch in Jakobus 1, Vers 17 geht, dass er, dass es ihm kein Böses gibt, kein Wechsel in seinem Verhalten. Deswegen kann man sich ganz, auch wenn man vielleicht die Umstände ja nicht versteht und vielleicht denkt, ja, das ist eigentlich ungerecht, aber man weiß, dass Gott ist gerecht, auf ihn kann man sich verlassen. Und warum weiß er das? Woran zeigt sich diese Gerechtigkeit? Und dann stellt er in unserem Text das eben raus. Ja, Vers 15. Mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit, dein Retten den ganzen Tag, denn ich kenne ihre Zahl nicht. Ich will kommen mit den Machttaten des Herrn. Ich will preisen deine Gerechtigkeit, dich allein. Das heißt, diese Wesensart, dieses Grundsätzliche, dass er richtig handelt, in jeder Beziehung zeigt sich an zwei Dingen. Einerseits an den Machttaten und einerseits an dem Retten. Es gibt einen, vermeintlich denkt ihr, das ist eigentlich das Gleiche oder dasselbe, aber es gibt doch schon Facetten, Nuancen, die deutlich machen, dass es doch ein bisschen unterschiedlich ist. Gehen wir zunächst mal zu den Machttaten hin, die in Vers 16 genannt werden. Da geht es eher um das Grundsätzliche, was Gott in der gesamten Heilsgeschichte getan hat. Angefangen von seiner Schöpfermacht. Man kann an vielen Stellen sehen, zum Beispiel im Buch Hiob, das wichtigste Kapitel im Buch Hiob, Kapitel 38, 39, wo er Hiob zeigt, obwohl von seinen Umständen ja alles dagegen spricht, dass Gott gerecht ist, dass er es richtig macht. Und wie stellt er sich ihm vor? Er beantwortet nicht, ja, da gibt es sozusagen Hinderungsgeschichte, warum dir das alles passiert ist. Er klärt die Sache nicht auf, aber wie zeigt er sich? In seiner Schöpfermacht, in einer Weise, die sehr beeindruckend ist. Im Großen wie im Kleinen zeigt er sich als derjenige, der alles super geplant hat und auch alles haargenau bis aufs Feinste umgesetzt hat. Und das finde ich persönlich, auch wenn man zweifelt und vielleicht auch Gott klagt, wo bist du in den Umständen, die ich erlebe? Warum tust du nichts? Dass man sich wirklich an diese Schöpfermacht erinnert und vielleicht mal Kapitel 38, 39 vom Buch Hiob liest. Dass man diese Schöpfermacht einfach sieht, seine Machttaten. Darauf schaut. Aber auch dann heilsgeschichtlich. Es ist ja kein Zufall, dass fast alle großen Feste immer auf die großen Machttaten Gottes, vor allem als er sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, wie er es durchgeführt hat in der Wüste 40 Jahre lang, dass man sich das vor Augen hält, immer wieder. Von diesen Machttaten spricht er, auf diese Machttaten konzentriert er sich. Da, die lobt er und von denen redet er. Aber auch ganz persönlich, und jetzt kommen wir von dem Großen, von den Machttaten in der Heilsgeschichte, grundsätzlich auch als Schöpfer, hin auf das persönliche Retten. Das Wort wird häufig benutzt, eben wo man dann konkret erlebt, wie Beispiel David, gibt es jetzt viele Beispiele, Kapitel 11, noch vorher bei Saul, aber dann auch an vielen Stellen, wo dieses Wort benutzt wird, wo Gott David rettet im Kampf, ihm Sieg gibt. Und sie will er diese Rettungstaten in seinem Leben, wo er ihm wirklich geholfen hat. Das Wort retten ist parallel auch mit helfen gesetzt. Davon will er zählen, die will er aufzählen. Und er kommt dabei, und das betont er, kommt dabei nicht ans Ende, wie es hier heißt, denn ich kenne ihre Zahl nicht. Wie viele schöne Lieder. Eins singe ich häufig morgens, bevor ich irgendwie bete und mir die Sorgen der Nacht dann hochkommen, dann singe ich dieses Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Da heißt es in einer Strophe, in wie viel Not hat mich der gnädige Gott über mir Flügel bereitet. Das ist was Wunderbares. Ja, es gibt diese großen Machttaten in der Heilsgeschichte und in unserem Leben. Aber wir müssen eben auch sehen, dass wo Gott uns eben auch auf unspektakuläre Weise begegnet. Nicht, wo er uns nur aus einer großen Not errettet hat, uns vielleicht von einem großen Unfall bewahrt hat, sondern es gilt im Alltag, und das lehrt uns dieser Psalm, eben auch die kleinen Rettungstaten, so will ich mal sagen, zu sehen. Das zu lernen, sich einen Blick von Gott zu bekommen zu lassen, wo Gott uns auf viel unspektakulärere Weise begegnet, wo er uns ermutigt, als wir gerade schon aufgeben wollten, wo er uns den richtigen Menschen in den Weg schickt oder das richtige Buch, die richtigen Gedanken. Gerade als wir das brauchten, weil wir in Schwierigkeiten waren, wir keinen Ausweg wussten. Das ist entscheidend. Wie viel verdanke ich dir doch, wenn man das sich vor Augen führt? Wie sehr erkenne ich darin seine Liebe und Treue? Ein Lied, das mir auch in Krisen meines Lebens immer wieder ein großes Ermutigen war, ist von Werner Hoffmann, und er beschreibt das auch rückblickend, so ähnlich wie auch im Blick dieses wunderbare Lied, meine Lieblingsliebe, Güte von Gott, vielen Dank an das Musikteam, dass ihr gerade dieses wunderbare Lied ausgesucht habt. Es gibt Tolles in Englischen, ich glaube, es ist schon fast milliardenhaft angeklickt, wird dann beschrieben, die Sängerin, ihr ganzes Leben läuft davon ab, könnt ihr auch mal gerne auch mal an andere Leute schicken, kommt mir immer die Tränen. Aber dieses Lied von Werner Hoffmann macht das auch deutlich. Wie oft hast du mich aufgerichtet, wenn ich verwirrt und traurig war? Wie oft hast du den Streit geschlichtet und mich getröstet, wunderbar? Wie oft hast du mich festgehalten, wenn ich an einem Abgrund stand? Wenn ich die Schwierigkeiten ballte und wenn ich keinen Ausweg fand, wie oft bist du mir nachgegangen bis in den Sumpf der Bitterkeit? Wie oft war ich darin gefangen, wie oft hast du mich schon befreit? Wie oft hast du mich schon ertragen, wenn ich für deine Wege blind dich anrief, um mich zu beklagen und trotzig bockte wie ein Kind? Wie oft werde ich es noch erfahren, dass du mit mir nicht fertig bist und langsam dämmert mir nach Jahren, dass alles Gnade ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, was wir von ihm lernen können, auch diese kleinen Rettungstaten Gottes zu sehen. Was können wir, um das jetzt abzuschließen, beziehungsweise jetzt konkret zu machen und zu bündeln, was können wir von David lernen, wenn wir unter Druck stehen? Das Erste, harren und loben. Und das bedingt einander. Das Harren zielt darauf, Gott das Lob zu geben, das ihm um seiner selbst willen gebührt. Deswegen, es gibt einen Unterschied zwischen Loben und Danken. Loben geschieht, dass ich Gott um seiner selbst willen lobe. Wenn ich danke, dann sage ich Gott für bestimmte Dinge danke, wo er mir geholfen oder was er mir Gutes getan hat. Aber Lob gilt Gott, egal wie die Umstände sind, egal was mir passiert. Deswegen ist das so entscheidend. Wenn ich im dunklen Tal Gott lobe, gerade dann, wenn der Segen vermeintlich nicht mehr fließt, ich sein Handeln nicht verstehe, dann zeige ich eben in besonderer Art und Weise meine Liebe und Hingabe zu ihm. Das ist von daher so passend wie in einem Trauversprechen. Was hast du bei deiner Hochzeit deinem Mann versprochen? Das ist das zentrale Versprechen. Ich will dir treu sein, nicht nur in guten Zeiten, wenn die Umstände passend sind, wenn es mir gefühlmäßig danach ist, sondern ich will dich lieben, achten, ehren und schätzen, egal wie die Umstände sind, auch in bösen Zeiten. Und letztere eben, die bösen Zeiten, die schlechten Zeiten, sind die Probe auf Exempel. Und deswegen führt Gott eben auch sein Volk Israel in die Wüste, um eben 5. Mose 8, Vers 3 zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob da wirklich Liebe, Hingabe um Gottes Willen ist oder ob Gott letztlich dafür sorgt, dass es mir gut geht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du mir gestohlen bleiben, lieber Gott. Deswegen ist auch das der Grund, warum Gott eben auch Hiob in diese Wüste seines Lebens führt. Dass es eben nicht wahr ist, dass Hiob nur Gott liebt, weil er ihn segnet. Und das ist ja das Denken von Satan. Ja, alle Leute, die an Gott glauben, machen das ja nur dann deswegen, weil sie dann Segen oder Hilfe und was Gutes erwarten. Und wenn das nicht mehr läuft, der Segensstrom abfließt oder beendet ist, dann sagen alle Leute Gott ade. Deswegen ist das die Probe auf Exempel, wenn du in einer Wüste bist, dass du dann sagst, ja, ich lobe Gott. Das heißt, das Harren zielt darauf, dass ich Gott jetzt in der Situation ehre, dass das mein Gottesdienst ist. Zum Beispiel in der Ehe dran zu bleiben oder auch in einer schwierigen Situation in der Gemeinde dran zu bleiben. Das ist mein vernünftiger Gottesdienst. Darin zeige ich meine Hingabe zu ihm. Und das Zweite gilt natürlich auch. Das Harren zielt auf das Lob Gottes, aber auch das Lob Gottes hilft mir, motiviert mich zum Harren. Sehr bekannter Vers, Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem, lasst eure Bitten, euer Flehen vor Gott bringen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt mit Danksagung. Wo ich auferzähle in Gebeten, in Liedern, Gesprächen, was die Wohltaten Gottes sind, wofür Gott ich in der Vergangenheit danke, jetzt danke, hilft mir, ihm zu vertrauen, auf ihn zu harren, jetzt in der Situation, wo ich vielleicht diese Hilfe, die ich in der Vergangenheit erfahren habe, nicht sehe und nicht vor Augen habe. Das hilft mir, zu beten, meine Sorgen ihm zu sagen. Und dann erlebe ich, und das ist direkt der nächste Vers, Philipper 4, Vers 7, dann erlebe ich, dass der Friede Gottes, den man mit dem Verstand nicht begreift, mein Herz erfasst, obwohl die Umstände sich eben definitiv nicht geändert haben. Ähnliches finden wir auch im Psalm 42. Das ist mit meinem Lieblingsvers in dem Psalm. Was ist deine Seele so aufgerührt und aufgewühlt, unruhig, in Aufruhr begriffen, aufgelöst? Und dann ruft er sich genau dieses Wort, was wir eben gesehen haben, harren zu. Harre auf Gott, schau auf ihn. Halt an ihm fest. Und was ist dann die Hilfe, genau das zu machen? Vers 5 vorher, darin will ich denken, wie ich daher hinging, und Gott zu loben. Und dann beschreibt er eben diese schönen Zeiten mit Gott, wo er ihm nah war, er ihm begegnet ist. Wir sehen gerade an diesem Vers, Psalm 42, Vers 5, daran will ich denken, dass dieses Erinnern, das bewusste Erinnern an das Gute, was Gott einem tut, der Vergangenheit in der Gegenwart, dass man darauf seinen Fokus nimmt, dass das eben nicht allein von alleine kommt. Und ich denke, das erlebt jeder, wenn man in der Wüstenzeit ist, sei es Hiob, lesen wir auch in der Bibel, dass die Leute dann natürlich an was anderes denken, dass einem dann anders zumute ist, dann fallen einem eher die Enttäuschungen, die Verletzungen an. Und dann tut der Teufel einem natürlich auch noch die ganzen anderen Verletzungen aus der Vergangenheit vor Augen führen und triggert einen, extremerweise. Wenn ich dann nur handle, wie es mir gefühlsmäßig ergeht, was ich dann normalerweise an Gedanken habe, dann werde ich nie zum Lob hindurchdringen, niemals. sondern dann werden andere Gedanken und Aussagen mich prägen. Dann kommen Sätze wie, hilft er mir. Immer lässt er mich im Stich. Immer muss mir das passieren. Und diese unguten Gedanken rauben uns die Freude, lassen uns immer tiefer in den Teufelskreis der Niedergeschlagen hineinkommen. Und deswegen ist es so wichtig, sich in diesen Situationen, wo du unter Druck bist, dich eben nicht von deinen Gefühlen und den Gedanken, die normalerweise in deinem Inneren ist, bestimmen zu lassen. Es geht nicht darum, die Gefühle zu unterdrücken. Aber denk doch mal diesen Satz aus dem Film Invictus. Du bist der Captain deiner Seele. Du, nicht deine Gefühle, nicht deine Umstände, sondern es ist an dir, wie du mit der Situation umgehst. Und der Psalmbeter im Psalm 42 und auch David sagt, ja, ich will daran denken. Und dieses Wort, ich will, kommt dreimal in unserem Text vor. Entscheidend ist nicht, was ich fühle, sondern wofür ich mich entscheide. Das ist entscheidend. Und in dem, was in Vers 14 steht, gibt es noch ein kleines Wort, auf das wir nicht eingegangen sind, aber das dann doch noch wichtig und entscheidend ist. Er sagt nämlich, ich will beständig harren, unablässig, regelmäßig, kann man das auch übersetzen, und dann den Herrn loben. Als der anglikanische Prediger Charles Simeon, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, sich nach 54 Jahren aus dem aktiven Dienst zurückzog, bemerkte ein Freund, dass er noch immer jeden Tag um 4 Uhr morgens aufstand, um zu beten und die Bibel zu studieren. Der Freund legte ihm doch nahe, es doch etwas ruhiger angehen zu lassen und erhielt als Antwort, sollte ich jetzt etwa nicht mit voller Kraft weiterlaufen, wo das Ziel schon in Sicht ist? Georg Müller, der Waisenvater in Bristol, hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, eine wunderbare Aussage. Meine erste Pflicht jeden Morgen ist, meine Seele glücklich zu machen in Gott. Und das ist in ähnlicher Weise praktiziert. Und schreibt dazu, was ihm die Freude im Herrn gebracht hat und was ihm geholfen hat. Ich zitiere: Damit die Freude im Herrn andauert, ist es absolut notwendig, die Schrift regelmäßig zu lesen. Das ist von Gott eingesetzte Mittel, um den inneren Menschen zu nähren. Insbesondere sollten wir regelmäßig die Bibel zur Hand nehmen, sie fortlaufend lesen und nicht hier und da die Kapitel herauspicken, denn sonst bleiben wir geistliche Zwerge. Die ersten 4 Jahre nach meiner Bekehrung machte ich keinerlei Fortschritte, weil ich die Bibel vernachlässigte. Aber als ich dann regelmäßig begann, die ganze Schrift durchzulesen, zwar in Bezug auf mein eigenes Herz und meine Seele, da machte ich sogleich Fortschritte. Infolgedessen blieb mein Frieden und meine Freude erhalten. Merkt ihr, das ist die Grundlage für diesen Satz. Meine erste Pflicht jeden Morgen ist, meine Seele glücklich zu machen in Gott. Wie hat er es gemacht? Indem er seine Priorität auf die Begegnung mit Jesus gesetzt hat, weil er die Quelle seiner Freude und seines Glückes ist. Ich tue das nunmehr schon seit 47 Jahren. Ich habe die ganze Bibel etwa 100 Mal durchgelesen und ich empfinde sie immer wieder erfrischend neu, wenn ich von vorne beginne. Auf diese Weise sind mein Frieden und meine Freude fortwährend gewachsen. Merkt ihr, es ist ein schöner Satz, ich will beständig harren. Aber muss ich natürlich fragen, wie das geschehen ist. Wie hat das David gemacht, indem er auch Gottes Wort gelesen hat, ständig Kontakt mit ihm hatte? Wie ist das in unserem Lesen? Wie viel Zeit verbringst du an deinem Smartphone? Wie viel Zeit verbringst du damit, dich von den Wahrheiten Gottes prägen und bestimmen zu lassen? Und da musst du dich dann letztlich dann nicht wundern, wenn das Smartphone eher ist, was letztlich dich prägt. Ich komme zum Letzten, was wir von David lernen können, unter Druck zu standhaft zu sein. Wer des Herz voll ist, der geht der Mund über. Das ist auch etwas, was wie ein roter Faden durch diesen Text geht. Ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet. Er harrt auf Gott, weil er die Gerechtigkeit sieht, das richtige Handeln. Und davon erzählt er, das lobt er. Und nicht nur Gott gegenüber in seiner stillen Zeit oder im Gottesdienst, sondern davon erzählt er, und jetzt gebe ich ein paar Zitate weiter, erzählt er deine Gerechtigkeit. Du hast mich unterwiesen von meiner Jugend an und bisher verkündige ich deine Wohltaten. Vers 18, auch bis zum Alter und bis zum Greisentum, verlass mich nicht, Gott, bis ich verkündige deinen Arm den zukünftigen Generationen. Er macht das, was die Apostel in Apostelgeschichte 4, Vers 20 sagen, als sie von der Regierung damals aufgefordert wurden, die Klappe zu halten und nicht mehr von Jesus zu sagen. Was sagen sie da? Wir können nicht davon lassen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Das bedeutet Zeuge sein. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Schlüssel in Zukunft, will ich mal sagen, Blick auf Evangelisation. Die Leute wollen nicht angepredigt werden. Aber wenn du erzählst, was du mit Gott erlebt hast, was Gott zu dir in der stillen Zeit gesagt hat, auch mal was weiterzugeben, was dir wichtig geworden ist und wo du vielleicht, ich habe das heute Morgen gelesen und habe an dich gedacht, ich habe eben auch für dich gebetet. Und das einfach weiterzugeben an einen Menschen, das ist eine Ich-Botschaft, das ist keine Du-Botschaft. Aber wann hast du das letzte Mal gemacht? Von dem zu erzählen, was dir Gott wichtig gemacht hat. Und sofort, das, wie es hier auch in diesem Text heißt, wir sollen unseren Nächsten lieben, der erste Nächste, der, dem wir das tun sollen, davon erzählen sollen, ist noch nicht mal der Nachbar oder der Arbeitskollege oder der Mann in der U-Bahn, sondern der Nächste ist mein Ehemann, meine Ehefrau und sind meine Kinder. Wann hast du mit deinen Kindern, sage ich jetzt mal ganz deutlich, zum letzten Mal erzählt, was dir Jesus in deiner stillen Zeit deutlich gemacht hat? Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Auch genau davon spricht dieser Text. Nicht vom Evangelisieren in erster Linie ganz weit weg oder was wir jetzt auch im September machen in der Stadtmission, sondern von dem erzählen, was wir auf dem Weg, wie es in 5. Mose 6, Vers 7 heißt, die Aufgabe von Eltern auf dem Weg, das heißt im normalen Alltagsleben, von dem zu erzählen, was Gottes Wort sagt, was Gott mir wichtig gegeben ist, das gebe ich meinen Kindern weiter. Und ich glaube, das ist ein Grund, damit möchte ich schließen, warum es so viel Not in unserem Land gibt, auch geistliche Not. Weil wir, so hat das eine Dozentin für Jugendarbeit an der FDA auf den Punkt gebracht, wie leider auch in unserer Gesellschaft, wo wir die Verantwortung für unsere Kinder an den Staat outgesourced haben, an Kindergarten und Schule und so weiter. Und wir haben einige Lehrerinnen und uns, ihr kriegt das ja mittlerweile auch mit, welche Folgen das hat, sondern wir als Gemeinde haben das auch gemacht. Verantwortlich für das geistliche Leben ist die Jugendmitarbeiterin oder die Kindermitarbeiterin. Aber das ist nicht der Fall. Du als Vater, du als Mutter hast die erste Verantwortung für das geistliche Leben deiner Kinder. Und das sehen wir ganz deutlich in diesem Text. Wovon ist dein Herz voll? Wovon geht dein Mund über? Das ist schon echt die Frage. Was bekommen deine Kinder und Enkel von dir zu hören? Ganz allgemein, aber ganz konkret in der letzten Woche. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Jesus, du bist so ein wunderbar großer Gott. Wie viele Rettungstaten haben wir schon erlebt in unserem Leben? Wir könnten eigentlich Bücher schreiben von dem Guten, was du uns getan hast. Und so wenig kommt uns das Lob über die Lippen. Wie oft sind wir enttäuscht, niedergeschlagen. Lass uns von den Medien und von unserer Umgebung und von unseren Gefühlen prägen, bestimmen. Herr, wie lähmend auch in meinem Leben ist die Unzufriedenheit, die Traurigkeit über die politischen Zustände, auch in dem, was man sieht und lebt. Vergib mir, vergib uns, dass wir uns davon viel, viel eher bestimmen lassen als von deinem Wort. und viel eher davon reden, als von dem, was du uns Gutes getan hast. Vergib uns da und lass uns doch in der nächsten Woche einen Unterschied machen in einer immer dunkleren werdenden Welt, indem wir von dem Guten reden, was wir an dir haben, was du bist und was du uns schenkst, Herr Jesus. Amen.